Nein, ich werde nicht mit deinem Ball hier etwas tun. Vergiss es. Der Mann hat den Spagat gemacht. Wenn ich das probiere, 112 wird von einigen angerufen hier. Das will ich nicht riskieren. Pfingsten. Was hat Pfingsten mit 1. Mose Kapitel 2? Ich stelle die Frage ein bisschen anders. Gibt es Pfingsten ohne 1. Mose Kapitel 1 bis 11? Und das ist dann die Frage, zu welchem Zweck ist Pfingsten da? Oder ist es nur ein Tag, wo der Heilige Geist kam und auf einmal könnten wir einiges tun? Gottes Geschichte ist eine lange Geschichte, die alles zusammen ist. Es gibt nicht Teile, die alleine leben. Alles ist eins. Wieso gibt es Menschen, ist die Frage, die das zweite Kapitel beantwortet. Aber bevor wir gehen zu dem Punkt, wieso es Menschen gibt, stellen wir uns die Frage, wem oder wem gehört alles? 1. Mose 2, 1 bis 3. So wurden der Himmel und die Erde und alle ihr Heer vollendet. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von allem seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Wenn wir von Ruhe denken, das Erste, was ich immer denke, ist nur ganz einfach. Ich weg von meinem 16 Monate alt Kind. Dann habe ich endlich Ruhe. Das Wort Papa will ich nicht mehr hören. Oder manchmal, für meine Frau Ruhe heißt, einfach im Garten zu gehen und ich muss das Baby wegnehmen, damit sie endlich Ruhe hat. Für manche ist es in Mallorca mit einem Cocktail und die Sonne genießen. Das ist Ruhe. Das heißt, man entspannt sich. Kein Stress mehr. Ich tue das, was ich jetzt will. Einerseits, in diesem Text hat Ruhe etwas mit, ich höre auf mit dem, was ich jetzt tue. Aber andererseits, es wird auch etwas anders dargestellt. Was hat Ruhe mit einem Herrscher zu tun? Und ich gebe ein Beispiel von Daniel Kapitel 4. Der Nebukadnezar macht einen Spaziergang in seinem Palast und der hat Ruhe. So wird es beschrieben. Was ist der Gedanke dahinter? Der hat keine Feinde mehr. Ägypten ist schon längst beseitigt worden. Die Assyrer haben nichts zu melden. Es gibt nur eine Weltmacht namens Babylon. Er hat Ruhe. Er regiert. Er ist jetzt Chef über allem. Seine Ordnung bestimmt, wie die Sachen laufen. Babylon bestimmt, wie die Welt sein soll. Und in diesem Text ist genauso auch der gleiche Gedanke. Gott hat Ordnung, Leben und Schönheit geschaffen. Hat alles bestimmt, wie es sein soll und jetzt ruht er. Ich regiere. Ich sitze auf meinem Thron. Also alles, was hier ist, ist meins. Vorher, was hat er gemacht? Der hat den Mensch geschaffen nach seinem Ebenbild, also sein Vertreter auf der Erde. Anders gesagt, sein Vertreter, nicht der Herr. Gott hat keinen zweiten Herr geschaffen. Er hat einen Vertreter geschaffen. Und dann jetzt kommt die Frage, wieso ist Kapitel 2 da? man soll denken, Vers 26 bis 28 im ersten Kapitel haben uns schon gesagt, warum der Mensch da ist. Wieso ist Kapitel 2 da? Und Kapitel 2 will uns noch mehr sagen, wieso der Mensch da ist oder was ist die Identität des Menschen. Wie sollen wir das verstehen? Zwei Sachen will ich jetzt äußern. Eins, die Bibel ist kein Buch über Biologie. Das ist nicht der Zweck der Bibel. Wie wir Wissenschaft jetzt kennen oder Naturwissenschaft, juckt Mose und die anderen gar nicht. Wenn wir es so lesen wollen, dann würden wir sagen, dann mussten Mose und die anderen auch so verstehen. Könnten sie nicht. Mussten dann auch Paulus und die anderen auch so verstehen. Wie wir Wissenschaft jetzt kennen, ist nichts, wie sie das damals kannten. Also das wäre auch ein bisschen hochmutig zu meinen, die Bibel dann wurde für uns geschrieben. Oder dann kommt die Frage, was passiert in 300 Jahren, wenn die Welt noch viel mehr weiß? Dann sollten wir weniger wissen? Viele Theologen sind der Meinung oder Ausleger, der Text bedeutet niemals etwas anderes, als was der Text immer bedeutet hat. Also, wie Mose und die anderen das verstanden haben, sollen wir auch so verstehen. Also es ist unsere Herausforderung, zurückzugehen und uns die Frage zu stellen, wie haben sie das verstanden? Und ehrlich gesagt, in unserer Zeit haben wir den Vorrecht durch Archäologie, dass Theologie sich so weit entwickelt hat, dass wir so viel wissen von der Zeit. Also alles, was jetzt kommen wird im zweiten Kapitel, die Theologie dahinter interessiert uns mehr, als ob es biologisch so zu sehen ist. Und zweitens, die Bibel hat nicht den Absicht, uns Geografie zu unterrichten. Das ist nicht das Ziel. Also dann, wenn wir hören, dass der Garten ist irgendwo und das, die Frage ist, was ist der theologische Gedanke dahinter? Das heißt es noch nicht, dass es geografisch nicht richtig ist. Ich halte das, was die Bibel sagt, geografisch ist richtig. Aber das ist nicht der Absicht von der Bibel. Die Frage ist, was will der Text uns lehren über das Thema? Und ich fange an mit Vers 7. Da bildete der Herr Gott den Menschen Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Ich habe ein Wort rausgelassen. Im Klammer steht aus Staub vom Erdboden. In Hebräisch gibt es diese Präposition aus nicht. Es geht direkt. Da bildete der Herrgott den Menschen Staub vom Erdboden. Die Frage ist, und es wird sehr stark diskutiert, worum geht's? Ist es, um uns zu zeigen, von welcher Materie der Mensch herkommt? Denk mal nach. Wir sind jetzt ungefähr zwischen 1400 vor Christus oder 1200 vor Christus, egal welche Datierung die man nimmt. Die Leute wissen schon, wie man topfert. Ist topfert das richtige Wort? Wenn man, also von, habt ihr schon mal versucht, etwas von Staub zu machen? Funktioniert es gut? Irgendwie passt nicht. Es gibt Worte, die sie benutzen, wenn man topfert. Von Lehm und alles, aber hier ist Staub. Dann kommt die Frage, zu welchem Zweck wird Staub gebraucht im Alten Testament und besonders in 1. Mose und ganz genauer in der Schöpfungsbericht. Staub, aus Staub kamst du und aus Staub gehst du wieder zurück. Oder die Schlange wird Staub fressen für Ewigkeit. Wie viele Leute haben Schlangen gesehen, die Staub essen? Also damals waren sie so dumm, dass die wussten nicht, dass Schlangen nicht Staub essen. Ja, Also dann müssen wir uns die Frage stellen, was wollen Sie mit dem Wort Staub hier kommunizieren? Und Staub hat alles zu tun mit sterblich. Etwas, was nicht ewig ist, ist da, bis der Wind kommt und es ist weg. Sogar schreibt Mose in den Psalmen, aus Staub sind wir, heute da, morgen weg. Weil der nächste Satz ist, was wichtig ist, und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. Also Gott ist derjenige, der die Quelle des Lebens ist. Der Mensch kann nur leben, wenn Gott es ermöglicht. Also das Leben, was der Mensch hat, ist von Gott. Er wurde eine lebende Seele, weil Gott es möglich macht. Und es hilft uns zu verstehen, worum es hier geht. Weil es kommen zwei Bäume und es ist wichtig, uns die Frage zu stellen, wieso diese zwei Bäume? Und wenn man jetzt biologisch denkt, dann verliert man den Faden. Zuerst der Mensch, sterblich, ist der Zweck seines Lebens, wurde er geschaffen, damit er stirbt? Nein, weil Gott ist derjenige, der ihm Leben gibt und Leben weitergeben wird. Aber das werden wir noch weiter, ich habe fast gesagt, diskutiert. Wenn ich hier vorne stehe, habe ich die Macht. Es wird nicht diskutiert. Schlechte Witze. Vers 8. Macht euch keine Sorgen. Ich werde nicht alle Versen auslegen. Es gibt einige, die ich gewählt habe. Und der Herr Gott pflanzte einen Garten in Eden im Osten und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Kennt ihr das Buch Der ungezähmte Mann? Habt ihr schon mal so ein Buch gesehen, gehört? Ja. Es, auf Englisch heißt Wild at Heart. Dass der Mensch wurde geschaffen in der Wüste, dann wurde er in einem Garten reingeschmissen, deswegen kam er nicht klar. Aber die Frau wurde wo geschaffen? Im Garten. Und irgendwie, es fühlt sich, als ob es Sinn machen würde. Meine Frau ist verliebt mit unserem Garten. Ich sehe den Garten und ich denke, wem verkaufen wir das ganze Zeug, dass es uns nicht mehr gehört? Es ist weg. Es ist Arbeit. Du arbeitest, kommst nach Hause und dann wieder arbeiten. Es ist keine Pause. Wenn wir von Garten denken, wir denken von Pflanzen, Schönheit, Blumen und alles. Das gehört auch dazu. Aber die Frage ist, wie verstehen die Leute zur Zeit Mose das Wort Garten? Für sie das Erste, was sie denken, ist Paradies. Der Gegend, wo diese ganze Geschichte passiert, wir denken Mesopotamien, Ägypten und der Levant, da wo jetzt gerade Israel ist und Syrien. Und nicht alle Orte hier sind gut bewässert. Also man träumt irgendwann, ist man in einem Ort, wo es gut bewässert ist, so wie eine Oase. Und was haben die Könige damals gemacht? Man baut sich einen Palast und was ist neben seinem Palast? Ein großer Garten. Und es ist nicht nur Blumen, die da gepflanzt werden oder irgendwelche Salatzeug. Betonung auf Zeug. Das Leben für Männer ist schwer. Okay, keine Witze mehr. Ich habe nicht viel Zeit heute. Alex hat mir gesagt, ich soll mich beschleunigen. Aber sie haben versucht, einen Wald da zu bauen. Tiere von woanders wurden geholt. Denk an die hängende Garten Babylons, die gehören zu den sieben Weltwunder. Es war ein Wettbewerb. Vielleicht etwas, was äquivalent zu sehen ist, nach Versailles zu fahren und dieses Schloss Versailles anzugucken. Da, wo ist das Louis der 16.? 14., der das so, das war der Gedanke. Und die Tempels wurden auch so gebaut. Ein Tempel hier und danach ein Garten. Also der Gedanke ist, der Herrscher hat etwas schön und er tut den Mensch da und sagt, das, was hier ist, erweitern. Und noch eine Gedanke, die wir berücksichtigen müssen, ist, in der mesopotamischen Kultur war der Gedanke, der Mensch wurde geschaffen als Sklave der Götter. Seine Aufgabe ist, Essen für die Götter zu vorbereiten. Aber Gott sagt es hier, ist umgekehrt. Das Beste ist für euch. Eure Aufgabe ist, mich dort zu dienen. Bewahrt das, was ich euch gegeben habe. Eure Aufgabe ist, mich zu dienen. Und der Gedanke hier ist wie ein Priester, der irgendetwas, was heilig ist, bewahrt. Die Bewahrung von dem, was heilig ist. Weil der Garten, muss man auch wissen, ist in Eden. Daher heißt es Eden. Nicht zuerst heißt der Garten Eden, sondern heißt der Ort Eden. Und Eden ist der Ort, wo das Wasser ist. Sogar es kommen vier Flüsse daraus. Und für die Leute im Nahen Osten zu dem Zeitpunkt haben immer gedacht, da wo die Quellen des Wassers, da ist, wo die Götter sind. Da ist der Gedanke. Und Gott sagt, ich bin die Quelle des Lebens. Zuerst der Mensch wird lebendig, weil ich ihm Leben gebe. Und jetzt Leben kann nur weiter existieren, weil ich die Quelle des Lebens bin. Und hier, wo es heilig ist, der Mensch hat nur eine Aufgabe. Die Ordnung, die ich geschaffen habe, die Schönheit, die ich geschaffen habe, das Leben zu bewahren. Wie ich es will. Was zeigt uns das? Die zwei Bäume. Es gibt so viele Bäume in diesem Garten und von allem sollen sie essen. Aber es gibt zwei besondere Bäume, ein Baum des Lebens. Und da sollen sie auch freilich essen. Es ist nicht verboten. Aber es gibt auch einen Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und da sagt Gott schwarz-weiß, von dem Baum nicht essen. An dem Tag, wo ihr davon isst, werdet ihr sterben. Was kommuniziert wird, ist, Gott ist trotzdem die Quelle des Lebens und gleichzeitig auch Weisheit. Es ist seine Ordnung, die Leben bringt. Seine Ordnung, die Schönheit bringt. Daher, wenn ihr den Baum seht, wisst ihr Bescheid. Wo sucht ihr eure Weisheit? Nur bei Gott, weil er ist die einzige Quelle des Lebens. Und das ist sehr wichtig für das nächste Kapitel, was kommt. Wenn man das nicht wahrnimmt, dann die nächsten Kapitel machen nicht so viel Sinn. Zum welchem Zweck sind die Bäume da? Gott herrscht. Aber auch zu kommunizieren, Gott ist der einzige Quelle, der zum Leben führt, aber auch zum Weisheit. Was ist denn mit der Frau? Die ist noch nicht da. Und der Herrgott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Im 21. Jahrhundert fangen wir schon an mit dem Krieg Hilfe. Wie ich das Wort Hilfe verstehe, ist, ich habe meinen Tee schon gemacht und mir fehlt Zucker. Und dann sage ich meiner Frau, hol mir Zucker. So wird Hilfe gedacht. Ich habe fast alles. Ach, ich habe nicht alles geschafft. Du, da, mach. So wird es gesehen. Aber ist das, was Gott hier kommunizieren will? Denk mal nach, wir haben vorher einen Text gehabt. Und der Herr schuf sie männlich und weiblich in seinem Ebenbild. Also im zweiten Kapitel soll es nicht der gleiche Gedanke weitergehen. Fragezeichen. Und zweitens, der Mensch hat die Aufgabe, den Garten zu bewahren, also diesen heiligen Ort weiter so zu pflegen, wo die Quelle des Lebens zu finden ist, Gott selbst. Ebenbild Gottes, beide, soll die Frau auch das nicht tun. mal sehen. Und der Herr bildete aus dem Erdboden alle Tiere und Vögel und er brachte sie zu dem Menschen und er nannte sie. Aber er fand nichts, was ihm entsprochen hat. Es wird klar dargestellt, die Person, die jetzt kommt, ist kein Tier. Wo kommt diese Person her? Von der Seite Adams. Weil was singt Adam? Dies endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn von Mann ist sie genommen. Ist einfach mein Gegenüber. Ist nichts anderes. Mein Gegenüber. Und der Gedanke hier ist, der Mensch hat eine Herausforderung. Alleine kann er das nicht. Was braucht er? Andere Menschen. Und mit Absicht, Gott schafft sie in zwei unterschiedliche Geschlechter. Beide gleich, beide gleiche Wesen. Der Mann ist nicht höher als die Frau. Und der Mann ist nicht weniger als die Frau. Und von dem Gedanke Helfer, man wird erstaunt, wie viel mal Gott sich Helfer nennt im Alten Testament. Ständig sagt er, ich bin euer Hilfe. Ihr kommt nicht weiter ohne mich. Der Gedanke ist, diese Aufgabe, die Adam hat, ist für beide. Und sie schaffen es nicht alleine. Aber nicht nur beide, sondern alle, die noch kommen werden. Also, ich habe schon genug von Bienen und Blumen gehört, aber ich weiß, Kinder kommen nicht von Störche irgendwo, die irgendwo fliegen. Ein bisschen Biologie. Es braucht eine Papa und eine Mama, damit die Welt sich bevölkert. Es ist nicht kompliziert. Daher männlich und weiblich und Mose sagt, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Da wird die Struktur des Kulturs festgemacht. Familie, Mann und Frau und daraus entsteht eine ganze Kultur. Aber was interessant ist, sie waren beide nackt. Der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Waren beide nackt, und sie schämten sich nicht. Ich frage keine, den T-Shirt auszuziehen. Was ist der erste Gedanke? Ich mache mich verletzlich. Die können Witze über mich machen. Was werden sie über mich sagen? Sogar reden wir von Privatsphäre in unserer Zeit, dass wir versuchen, alle Kameras zu kleben auf unsere Geräte. Wir sind sehr verletzlich. Die Frage ist, wieso? Weil was hier gezeigt wird, beide waren nackt und sie schämten sich nicht. In dieser Ordnung, die Gott schafft, in dieser Schönheit, die Gott geschaffen hat, wo es Leben zu finden ist, da ist, wo der Mensch nackt ist und sich nicht schämt. Und jetzt rede ich nicht nur von körperlich nackt, sondern das Ganze. Ich muss ehrlich sein, ich ziehe eine Maske vor euch gerade. Ihr kennt Felix als ein freundlicher Kerl. Frag meine Frau. Sie lebt mit mir länger. Sie weiß Bescheid, wie ich bin. Sie weiß, wann ich explodiere, was selten passiert. Ich bin ein sehr netter Mensch. Was? Hoffentlich. Frag meine Mama, sie hat mich erlebt in den Teenagerjahren, wo sie dachte, das ist auch ein Mensch. Frag meine Mitspieler im Verein, sie erleben mich anders. Wir ziehen alle Masken hier. Was hat sich geändert? Kapitel 3 wird das beantworten. Aber in dieser Situation, in diesem heiligen Boden, wo Gott ist mit seinem Volk, es herrscht Harmonie. Weil Gott ist derjenige, der Ordnung bestimmt, der Schönheit bestimmt und Leben bestimmt. Was hat das mit Pfingsten zu tun? Wie können wir Leben haben, wenn es nicht von Gott kommt? Das ist die erste Frage. Im Neuen Testament wird ständig dargestellt, wodurch werden wir Christen? Nicht indem wir sehr weise die Texte merken, ah, das macht Sinn und alles. Nein, es ist der Geist Gottes. Wie kommen wir in die Familie Gottes rein? Es ist der Geist Gottes. Wir sind getauft im Heiligen Geist. Im Heiligen Geist. Der Präposition ist auch mit Absicht gewählt. Wir sind im Heiligen Geist getauft. Also wir sind eins, weil Gott uns in seine Familie bringt durch seinen Geist. Wie sind wir fähig, das zu tun, was wir tun können als Christen? Durch den Geist Gottes. Die Gaben, die wir haben, die wir ausüben zusammen. Durch den Geist Gottes. Gott ist mit seinem Volk. Nach Kapitel 3 ist das nicht zu sehen. Ab Kapitel 12 wird nur ein Volk gewählt, wo Gott wird ihr Gott. Aber Gott sagt trotzdem am Ende, das funktioniert auch nicht. Aber es kommt die Zeit, wo es einen neuen Bund geben wird, wo ich werde ihr Gott und sie werden mein Volk. Und das passiert am Pfingsten, wovon alle Völker zu einem Volk gemacht wird, die Nachfolger Christi. Das heißt, wir sind auch ständig im heiligen Boden. Oder was sagt 1. Korinther? Ihr seid der Tempel Gottes. Und das zweite Kapitel 1. Mose stellt das auch dar. Heiliger Boden, ihr müsst das bewahren, ihr seid die Priester. Und der Christ ist nicht nur im heiligen Boden am Sonntag in der Gemeinde. Es ist überall, wo der Christ geht. Im Bus, im Sportverein, zu Hause. Ständig sollen wir bewahren das, was Gott gut nennt und beseitigen das, was Gott böse nennt. Ständig. Keine Pause. Also wenn der Nachbar, den als Bezeichnung blöde Kuh hat, kommt, ist die Frage, bist du jetzt im heiligen Boden? Und die Antwort steht ja. Durch den Heiligen Geist bist du ein Kind Gottes. Und an dem Punkt vertretest du Gott in der Situation. Ist es eine Herausforderung? Sehr stark. Aber vergiss es nicht. Wer ist derjenige, der bläst in der Nase Adams? Gott selbst. Er macht ihn fähig, lebendig zu sein. Wem stellt Adam in eine Situation, wo es möglich ist, Leben zu haben? Gott selbst. Das ist, was der Geist Gottes auch mit uns macht. Dass wir Gott vertreten werden mit seiner Kraft, egal wo wir sind, weil wir ständig im heiligen Boden sind. Und das Beste kommt am Ende. Kein Apokalypse. Gott wird mit seinem Volk sein für Ewigkeit. Also Pfingsten ist der Anfang und das beste Ende kommt. Wieso gibt es Menschen? Um Gott zu vertreten in seine Gegenwart. Und wir haben diese Vorrecht wieder. Gott segne uns. Amen.